Wertschätzung leben ist einer unserer Werte in der Gemeinde. Wir sind davon überzeugt, dass eine Kultur der Wertschätzung und eine Kultur der Ehre ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden Familie ist. Eine Kultur der Wertschätzung und eine Kultur der Ehre ist ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden Familie. Und zumindest mir ging das so, als ich nach USA bin und dort auf dieser Bibelschule war und in dieser Gemeinde wirklich eine tiefe Kultur der Wertschätzung verankert war, war vieles davon schräg für mich im ersten Moment. Oder ich habe es auch nicht so richtig verstanden, weil wir kommen so aus dem Schwabenland, nichts gesagt oder wie heißt es, ist genug gelobt, nicht gemeckert, ist genug gelobt, genau. Wir haben so eine Perspektive, wenn die Milena heute die Gottesdienstleitung gemacht hat und ich ihr nichts sage und sie nicht ehrt dafür, was sie getan hat, dann ist das genug gelobt, weil wenn ich nicht nach vorne gehe und sie kritisiere, ist das schon genug. Das ist so diese Kultur, die wir hier in dieser Gegend haben. Heißt, vieles davon war schräg für mich. Zum Beispiel war eine Sache, wenn der Pastor nach vorne kam und gepredigt hat, sind die ganzen Leute aufgestanden und die haben geklatscht. Ja, und die haben teilweise 2-3 Minuten geklatscht. Da habe ich am Anfang gedacht, hey, ist das jetzt eine Menschenvergötterung dieser Person? Nee, da war ein tiefes Verständnis dafür da, wenn wir was ehren, wenn wir eine Gabe auf dem Leben eines anderen ehren, dann empfangen wir den Lohn. Ja? So heißt es auch, wenn du den Propheten als einen Propheten ehrst, dann empfängst du den Lohn eines Propheten. Segen fließt, wenn wir anfangen, einander zu ehren, wenn wir anfangen, Leiterschaft zu ehren, wenn wir anfangen, unsere Vorgesetzten in der Arbeit zu ehren. Und es ist oft eine innere Herzenshaltung. Aber wisst ihr, wenn Sachen nur in einer inneren Herzenshaltung bleiben und nie zum Ausdruck kommen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir sie nicht wirklich glauben und nicht wirklich leben. Weil, von was fließt das Herz über? Von was fließt der Mund über, meine ich? Richtig. Also ist unser Herz dann wirklich voll mit Wertschätzung? Oder drückt es sich wirklich in allem aus in unseren Taten? Das ist herausfordernd. Und das ist der Lebensstil der Nachfolge im Endeffekt. Was sieht man bei dir? Was passiert, wenn du unter Druck gesetzt wirst? Was kommt aus deinen Poren raus, wenn du gedrückt wirst? Kommt aus deinen Poren Hass raus, Wut raus, Zorn raus? Oder kommen aus unseren Poren Liebe, Wertschätzung und Ehre raus, selbst in herausfordernden Situationen? Galater 2,20, nicht mehr länger ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Es geht nicht mehr länger um deine Herrschaft in deinem Leben, es geht um Jesus seine Herrschaft in deinem Leben. Unsere Definition als Heimat von Wertschätzung leben ist wie folgt. Eine Kultur der Wertschätzung und Ehre ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Familie. Jeder Mensch ist einzigartig und wunderbar in Gottes Ebenbild erschaffen. Auch bei Meinungsverschiedenheiten wählen wir bewusst, das Potenzial im anderen zu sehen und ihn dadurch zu ehren. Wir sehen Menschen durch Gottes Augen und bestätigen dadurch ihren Wert. Das ist das, wonach wir leben möchten. Ja, das ist so ein Standard, nach dem wir uns ausrichten möchten. Ebenbild Gottes. Jeder Mensch ist einzigartig und wunderbar in seinem Ebenbild geschaffen. Wenn wir das anfangen, verändert es und gibt dir ein gutes Fundament über die Kultur der Wertschätzung. Wow, okay. Lass mich anfangen in meinem Alltag, jeder Person, der ich begegne, wenn ich ihr in die Augen schaue, wenn ich sie ansehe, wenn ich ein Gespräch führe mit meinem Nachbarn, mit meinem Ehepartner, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinen Feinden, mit meinen Geschäftsführern, mit meinen Vorgesetzten, mit meinen Mitarbeitern, was auch immer, wenn ich ein Gespräch führe. Wow, die andere Person ist ein Ebenbild Gottes. Die andere Person ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Heißt nicht, alles, was die Leute tun, ist richtig, alles, was die Leute tun, ist fair. Aber die Grundessenz ist, trotzdem sind sie Ebenbild Gottes. Wo finde ich jetzt das Ebenbild Gottes in der anderen Person in dieser Situation? Nehmt mal gern kurz euer Handy raus. Es ist das einzige Mal, wo ich euch das erlaube. Und dann öffnet gerne auf eurem Handy mal eure Kamera-App, dreht sie auf Selfie-Modus, dann könnt ihr alle mal ein schönes Selfie von euch machen und dann bitte auf Instagram die Heimat verlinken. Nein, Spaß. Jetzt schaut euch mal an in dieser Kamera. Je nachdem, wie gut auflösend die jetzt ist, sieht man wirklich das Ebenbild. Manche von euch haben vielleicht sogar einen Filter an. Gehen ein paar von den Falten weg. Ebenbild Gottes. Ich bin ein Ebenbild Gottes. Wie Gott mich gemacht hat, ist einzigartig. Haben wir gerade auch ausgesprochen. Ich bin wichtig. Wie Gott mich gemacht hat, ist einzigartig. Du bist einzigartig gemacht in seinem Ebenbild. Es gibt keinen zweiten auf dieser Erde wie dich. Keine zweite. Du bist wunderschön. Wie dein Fingerabdruck, habe ich schon ganz oft gesagt. Jeder einzelne Fingerabdruck ist einzigartig. Es gibt keinen, der wirklich genau gleich ist wie du. Ja, du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Das ist unglaublich, Leute. Und damit fängt es an, Wertschätzung, Leben fängt damit an, dass wir uns selber wertschätzen. Markus 12, Vers 31, da spricht Jesus im Vers 30 vom größten Gebot, nämlich was? Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Und dann in Vers 31 an zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Du kannst deine Mitmenschen erst lieben, wenn du dich selbst liebst. Weil wenn du dich selbst nicht liebst, wirst du deine Mitmenschen auch nicht lieben. Weil dann wirst du mit deinen Mitmenschen so umgehen, wie du mit dir selber umgehst. Also es fängt damit an, dass du dich selber lernst zu akzeptieren, dass du selber erkennst, wie einzigartig und wunderschön du gemacht bist in seinem Ebenbild. Ja? Weil du projizierst diese Dinge, die du über dich selber siehst, auch auf andere. Also damit fängt es als allererstes an. Und dann ist der zweite Schritt natürlich, und jetzt lieb deine Mitmenschen wie dich selbst. Und das ist die Basis von Wertschätzung, Leute. Ja? Liebe ist die Größte. Liebe ist die Essenz. Gott ist Liebe. Und aus dieser Liebe heraus hat er dich und mich erschaffen. Weil er geplatzt ist voller Liebe. Nicht wusste, wohin mit seiner Liebe. Und dann ist diese Liebe herausgeplatzt und dieses Platzen aus ihm heraus warst du. So gut. Mach mal ganz kurz deine Augen nochmal zu mit mir, wenn du möchtest. Jesus, ich komme jetzt in deiner Autorität und ich breche jegliche Lüge über dir, über jedem Einzelnen hier, der glaubt, dass er nicht wunderschön gemacht ist. Vater, wir brechen diese Lüge jetzt in Jesu Namen. Und ich breche auch die Lüge, falls du das bist, der glaubt, dass du nicht würdig bist, geliebt zu werden. Wir brechen das jetzt in Jesu Namen. Du bist würdig, geliebt zu werden. Nichts kann dich trennen von der Liebe des Vaters. Wir brechen das jetzt in Jesu Namen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Morgen kommst und ganz neu erfüllst und Wahrheit sprichst. Über meine Worte hinaus berühr du die Herzen. Der nächste Schritt ist dann, nachdem du dich selber geliebt hast und lernst, dich zu lieben und zu akzeptieren, und das ist auch so ein Prozess, auch ein Stück weit. Ich habe das schon mal erzählt, für mich war das, dass ich ein Video angehört habe von einem Mann, der heißt Graham Cook, auf YouTube, und der redet 12 Minuten davon, über Gottes Liebe für mich und wie einzigartig Gott dich gemacht hat und mich gemacht hat. I love you, because I love you, because I love you. Ich liebe dich, weil ich dich liebe, weil ich dich liebe. Und ich habe das monatelang jeden Tag 3, 4, 5 Mal angehört. Bis das wirklich in mein Herz hineingefallen ist und ich begriffen habe, boah krass, ich bin echt geliebt. Das hat ein anderes Fundament geschaffen. Das ist so, so wichtig. Wir können über ganz, ganz vieles andere sprechen. Wir können hochgeistlich uns ausdrücken, in allen möglichen Geistesgaben unterwegs sein. Wenn wir das nicht begriffen haben, hat es keinen Wert. Zuerst Gott zu kennen, ist das Allerwichtigste, ihn zu kennen und von Gott gekannt zu sein. Ja? Diese Liebe anzunehmen und zu akzeptieren und zu erleben. In Matthäus 13 waren wir da schon. Ah ja, genau, das können wir auch noch kurz zeigen. Das ist dieses Ebenbild. Diese zwei Jungs. In Matthäus 13, Vers 44, ich lese hier aus der Neuen Genfer, da heißt es: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Hä? Nochmal, ein Mann findet einen Schatz auf einem Acker. Jeder von uns würde dann mit dem Schatz davonrennen. Was der macht, ist, er vergräbt den Schatz wieder und dann kauft er sich den ganzen Acker. Komisch, oder? Clever, ja. Hätte aber auch einfacher sein können, er hätte den Acker gar nicht kaufen müssen, er hätte einfach den Schatz mitnehmen können. Genauso ist es mit dem Himmelreich. Wir alle haben das Himmelreich in uns und es ist wie ein vergrabener Schatz. In dir ist das Himmelreich vergraben wie dieser Schatz in diesem Acker. Und die Kultur der Ehre ist es, diesen vergrabenen Schatz zu finden. Ja, diesen vergrabenen Schatz in dir und im anderen zu entdecken und hervorzurufen. Und jetzt ist es noch so krass, dass Jesus kommt und nicht nur den Schatz in dir kauft, sondern er vergräbt den Schatz in dir und er kauft die ganze Person, den ganzen Acker, auch mit all dem Dreck nebenan. Gut, oder? Genau so ist es. Jesus hat dich erkauft, so wie du bist, mit allem. Mit dem Dreck, mit allem anderen. Mit allem anderen, der ganze Acker. Er hat nicht nur den Schatz aus dir hervorgerufen und den genommen und ist dann weggelaufen. Er hat dich erkauft, als du nur nicht würdig warst. Er hat für deine Schuld bezahlt. Er ist ans Kreuz gegangen, er hat sich hinnageln lassen. Er ist gestorben und wieder auferstanden. Für dich, mit all deinen Fehlern, mit all deinen Problemen, aber auch mit diesem wunderbaren Schatz, der in dir ist. Jeder von uns hat einen vergrabenen Schatz in sich, weil wir einzigartig und wunderschön gemacht sind. Ehre bedeutet, bewusst die Großartigkeit im anderen zu sehen, den Schatz im anderen zu sehen, zu suchen und zu entdecken. Wo ist der Schatz, den Gott in dich hineingelegt hat? Wo ist der Schatz, den Gott in meine Ehefrau hineingelegt hat? Wo ist der Schatz, den Gott in meinen Arbeitskollegen hineingelegt hat? Wo ist der Schatz, den Gott in meinen Chef hineingelegt hat, der mich die ganze Zeit tyrannisiert? Wo ist der Schatz? Wo kann ich ihn entdecken? Wo finde ich ihn? Was wir oft machen ist, wir suchen oft die Eigenschaft im anderen, die wir selber haben. Heißt, wenn jemand gewissenhaft ist, dann forderst du von dem anderen auch ein, gewissenhaft zu sein. Oder wenn du sehr spontan und initiativ bist, dann forderst du vom anderen ein, die ganze Zeit ebenso flexibel, spontan und initiativ zu sein. Und verstehst es dann nicht, wenn das die andere Person ist, nicht ist. Ja? Oder wenn du, was auch immer das betrifft, versteht ihr? Was wir ganz oft machen ist, wir projizieren genau das und wir suchen immer das im anderen, was in uns selber ist. Verpassen aber die Möglichkeit, die Gabe im anderen zu sehen. Jetzt bist du vielleicht eine spontane und initiative Person und jetzt hast du einen Ehepartner oder eine Ehefrau, die eher gewissenhaft ist. Ja, und du denkst dir die ganze Zeit, Mann, heute will ich jetzt noch spontan das und das machen. Wenn du aber anfängst zu entdecken, dass diese Gabe in der anderen eigentlich deine Gabe multipliziert und bestärkt und es, wenn das zusammenkommt, viel besser macht, nämlich, dass du gewissenhaft planen kannst, auch trotzdem in all der Spontanität. Versteht ihr, was ich meine? Dann wird es einzigartig und wunderschön. Aber was wir doch oft machen ist, wir verstehen es nicht. Wie kann der so sein? Warum ist er nicht so wie ich? Warum ist er nicht gleich wie ich? Warum verhält er sich nicht gleich wie ich? Gott hat jeden von uns einzigartig gemacht. Es gibt kein Duplikat. Heißt, der andere kann nicht alles so sehen und nicht in allem so handeln, wie du das würdest. Es geht gar nicht, weil er ist einfach nicht wie du. Wir können Dinge lernen, das heißt gar nicht, ja, also versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, wir akzeptieren alle Fehler und, ja. Natürlich dürfen wir wachsen, natürlich darf unser Charakter sich verändern, natürlich dürfen wir Christus ähnlicher werden. Wenn dein Freund nicht geduldig ist, weil er so spontan ist vielleicht, dann darf er von der Frucht des Geistes nehmen, die Geduld ist, und in Geduld wachsen. Amen, natürlich. Keine Frage. Aber trotzdem, dieser Perspektivwechsel ist so wichtig. Was ist denn die eine Stärke im anderen? Und wie kann ich die hervorrufen, ehren? Und wie kann das dann zu einer Multiplikation kommen mit meinen Gaben zusammen? Ich weiß noch, in meinem dritten Jahr in den USA, da durfte ich einem Mann dienen, der heißt Steve Backland. Der war letzten Herbst auch hier in der Gemeinde. Und ich hatte wie so ein Bewerbungsgespräch mit ihm, also man hat sich da schriftlich beworben und dann hatte ich ein Gespräch mit ihm und saß in seinem Büro und eigentlich wusste ich in meinem Herzen von Gott, dass ich diesem Mann dienen soll für dieses Jahr und diesen Mann unterstützen soll. Und während des Meetings schaut der Steve mich irgendwann an und sagt, du, ich habe eine bestimmte Rolle für dich, die ich einfach sehen kann und wo auch noch frei ist, das und das und das darfst du machen, aber mach dich drauf gefasst. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Rolle wird sein, dass du ganz viel administrative Aufgaben übernehmen werden musst. Und dann gucke ich ihn an und sage, Steve, du kennst mich nicht. Wie Administration? Ich Administration? Ja, genau. Drehe ich komplett am Rad. Als Initiative, spontane Person. Boah, nee, echt jetzt? Also ja. Also ein wesentlicher Teil wird sein, du musst ganz viele E-Mails schreiben, du musst viele, viele Meetings organisieren und mit verschiedenen Zeitzonen arbeiten und was weiß ich für ein Zeug. Und ich so, oh nee, ey, ätzend. Und dann guckt er mich nochmal an und sagt, Janik, du bist ein großartiger Administrator. Nicht? Okay. Und ich laufe raus aus dem Meeting und hatte innerlich in mir einen Kampf. Diene ich dem Mann jetzt, obwohl die Aufgabe, die ich vielleicht bekomme, nicht die oberattraktivste Aufgabe für mich ist und mich herausfordern wird? Oder renne ich davon und gehe den einfacheren Weg? Und wie der Heilige Geist leider so oft ist, nein, gut, dass er oft so ist, kommt er mit seiner klaren Stimme wie ein Schwert in dein Herz und sagt, Janne, genau das ist deine Aufgabe fürs nächste Jahr. Ich möchte, dass du ein besserer Administrator wirst und du wirst von diesem Mann lernen. Administration lernen, Leitung lernen. Und eine wesentliche Aufgabe ist, dass du einfach nur dienst mit Exzellenz, dein Bestes gibst, dass der Mann glänzen kann. Das will ich, dass du das ein Jahr lang machst. Es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass du eine Plattform hast oder dich gut präsentierst. Es geht darum, dass du deinen Leiter zum Glänzen bringst. Dann habe ich mir das aufs Herz geschrieben, war immer wieder herausfordernd, darf man ja auch ehrlich sein. Ja, kam immer wieder in Frustrationsphasen natürlich auch rein. Und immer wieder musste ich eine neue Entscheidung. Nein, wie kann ich jetzt in dieser Situation den Steve zum Glänzen bringen? Ich werde nicht gesehen. Ich bin nur der, der die E-Mails tippt. Wie kann ich jetzt den Steve maximal zum Glänzen bringen? Das ist Kultur der Wertschätzung und Kultur der Ehre. Ich ehre den Leiter, der über mich gesetzt ist. Ich lehre eher meinen Vorgesetzten. Wie kann ich meinen Vorgesetzten maximal zum Glänzen bringen? Es geht nicht um dich. Was hat Daniel gemacht? Er hat einem König gedient, der völlig heidnisch war. Ein katastrophaler König, der brutal war, der Nebukadnezar. Und Daniel hat ihm mit Exzellenz gedient, in tiefer Charakterstärke. Heißt nicht, er hat alle Gesetze akzeptiert. Nee, im Gegenteil, genau. Er hat dann, ihr kennt die Geschichte mit dem Fasten, ja, wo er dann nur noch die Früchte gegessen hat, weil er gesagt hat, nein, 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 wir machen nicht das Gleiche. Ja, er hat sich nicht allem gebeugt, aber er hat dem Mann gedient. Josef genau dasselbe. Was hat Josef gemacht? Er hat gedient. Ab da, wo er verkauft wurde an die Karawane. Er hat dem Potiphar gedient, wurde unrechtmäßig behandelt. Dann hat er im Gefängnis gedient, wo er eigentlich nicht hin hätte sollen, weil er unrechtmäßig im Gefängnis war, hat im Gefängnis gedient. Dann kam er raus, irgendwann, oder im Gefängnis hat er die Träume gedeutet, ja, und dann später hat er dem Pharao gedient. Nicht mit der Motivation, wir dienen nicht mit der Motivation, erhöht zu werden, wir dienen mit der Motivation, weil Jesus alle Ehre gebührt. Und oft ist es dann so, dass dann Gott irgendwann kommt und dir Gunst schenkt, weil er weiß, dein Charakter ist geformt und vorbereitet für eine andere Aufgabe. Aber am Ende des Tages geht es darum, ihm alle Ehre zu geben. Selbst wenn wir bis in Ewigkeit einfach nur immer dienen und ihm dienen. Das ist unsere wesentliche Aufgabe. Ja, wir sind Freunde Gottes. Ja, wir sind Heilige. Ja, wir sind Könige und Priester, aber wir sind auch Diener. Er ist gekommen, um uns allen zu dienen. Kultur der Wertschätzung ist, die Großartigkeit im anderen zu sehen. Wie kann ich den anderen zum Glänzen bringen? Philipper? Nee. Ich glaube, ich habe eine Folie vergessen. Ah, da ist sie. Philipper 1, Vers 15, 2, 1 bis 5. Nicht wahr ist es euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten durch den Heiligen Geist, Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Paulus hat wieder mal klare, gute Worte, herausfordernde Worte gefunden. Das ist so ein Bibelabschnitt, den man auf jeden Fall noch mal nächste Woche lesen kann. Ehre ist zu glauben, dass die Menschen mehr sind als ihre Fehler. Wertschätzung ist zu glauben, dass die Menschen mehr sind als ihre Fehler. Ehre bedeutet aber auch, ist mir auch noch wichtig zu sagen, dass wir Menschen dazu einladen, ihre Sauereien aufzuräumen. Weil auch das ist Ehre. Ich ehre den anderen, indem ich ihm sage, was ich sehe. Ja? Und ihm die Möglichkeit gibt, sich verändern zu lassen. Ehre ist, einen Menschen in den Standard von Gottes Großartigkeit zu rufen. Ehre ist, den anderen Menschen in den Standard von Gottes Großartigkeit zu rufen. Das heißt zum einen, das, wie du hier in diesem Bereich bist, wenn du weitermachen möchtest und Christus ähnlicher machen möchtest, kannst du das nicht mitnehmen auf deinem Weg. Du bist größer wie das. Du bist besser wie das. Gott hat Einzigartigeres mit dir vor. Dieses Verhaltensmuster entspricht nicht Gottes Einzigartigkeit auf deinem Leben. Und dann heißt Ehre aber auch, aber was ich sehe in dir ist, du bist das und das. Und du rufst es hervor und du ehrst die Gabe und das Gold im anderen, diesen Schatz. Jesus glaubte an die Menschen, an die sonst keiner glaubte. Jesus erwählte sogar 12. Jesus erwählt dich und mich, obwohl einige von uns ein Judas sind. Sei jetzt nicht ein Judas, nein. Krass ausgedrückt. Jesus wählt sogar einen Judas. Und glaubt mir, Jesus wusste zu dem Zeitpunkt schon, was passiert. Davon bin ich überzeugt. Jesus wählt dich und mich aus einem Grund. Und sind wir dann bereit, diese Prozesse anzugehen, verändern zu lassen? das Gold in uns hervorrufen zu lassen, zu entwickeln zu lassen? Ja. Wertschätzen wir das? Das gleiche Umfeld, das 11 Weltenveränderer hervorgerufen hat, zog auch einen Judas heran. Ist auch krass. Die Natur des Menschen ist oft, und dann sind wir jetzt dann gleich fertig, die Natur des Menschen ist oft Rebellion. Besser wissen, schlechte Gedanken, schlechtes Reden, lästern, Stolz, nicht Demut. Ich bin besser wie der andere, ich weiß es besser, ich kann es besser. Deine Leiter in deiner Gemeinde, deine Leiter in deiner Arbeit machen irgendwas, was nicht dem entspricht, wie du es möchtest. Ja, dann steht in uns was auf. Ich kann es besser. Wenn du mal mit Leuten sprichst, die eine entscheidende Rolle auch im Beruf leben oder eine leitende Position haben, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe das nie verstanden, bis ich an den Punkt kam, selber zu leiten. Ich habe das nie kapiert. Die Entscheidungen sind immer schwierig. Es gibt nie, fast nie, gibt es grün oder, ja, man denkt immer, ja klar, es sind doch einfache Entscheidungen. Du kannst immer andere Entscheidungen treffen. Immer. Ich war so ein Besserwisser und so ein Fratz. Es ist so. Aber wenn du dann selber mal in der Position bist, merkst du, wie schwierig es eigentlich ist. Und dann hast du jedes Mal 50-50 Entscheidungen. Ja, man könnte jetzt das machen. Dann musst du ins Gebet gehen und dann geht man ins Gebet und dann trifft man aus bestem Gewissen eine Entscheidung und nicht immer ist sie richtig, aber man trifft sie zumindest aus bestem Gewissen und man lernt dann und man fällt auf den Mund. Ja. Aber es ist immer einfacher, in einer Position zu sitzen, das läuft falsch, das läuft falsch. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist nicht eine Ermahnung an euch, uns gegenüber, weil das ist ja nicht so, dass ihr uns konstant kritisiert. Ich will damit einfach nur ein Beispiel sagen. So ist es im Beruf, so ist es in jeder Position. Man könnte das und das, versteht ihr? So, so wichtig, dass wir uns da verändern lassen. Weil es ist oft nämlich nicht so einfach. Und glaub mir, dein Chef wird mit Sicherheit fast das Beste geben. Heißt nicht, dass er perfekt ist oder deine Chefin. Ja? Heißt nicht, dass er perfekt ist, sie perfekt ist. Heißt nicht, dass die ganzen Dinge, ich habe erst eine andere Statistik gelesen, dass statistisch mäßig sagen, 90% aller Leiter im Beruf sind eine komplette Katastrophe, war im Endeffekt das Ergebnis dieser Statistik, die seit Jahren runtergedeckelt wird. Das sind eigentlich Tyrannen. Das ist auch schockierend. Ja, also das heißt es gar nicht, das rechtfertigt es nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Liebe kostete Gott alles, was kostet sie dich. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst uns ein Wettrennen machen. Wer von euch will gegen mich laufen? Wer von euch will gegen mich laufen in diesem Wettlauf, mich zu übertreffen darin, euch zu achten? Wer wird es besser hinkriegen? Das wäre doch mal ein cooler Wettkampf, oder? Und dann stehen wir mal gemeinsam nebeneinander vor Jesus und Jesus ist dann der Richter, der beurteilt, wer von uns sich übertroffen hat. Das wäre mal ein cooler Wettkampf. Ich liebe das, ich bin sehr ehrgeizig. Zumindest wenn es um Sport geht oder Brettspiele. Lasst uns gemeinsam in unserem Herzen beten, dass Gott uns Ehre und Wertschätzung in unser Herz hineinlegt.